Halleluja. Jesus. Ich weiß nicht, habt ihr das auch schon mal so praktiziert? Wahrscheinlich schon, dass ihr zu Hause einen Stuhl nehmt, an einem ruhigen Ort, euch darauf setzt und sagt: Jesus, ich möchte von dir hören, was dein Herz bewegt. Ich habe eine Gebetsliste. Die ist ziemlich lang, gell, Ruth? Unsere Gebetslisten sind ziemlich lang. Und ich bin so froh, dass der Herr manchmal weiß, bevor ich gesprochen habe, was nötig ist. Es ist gut, dass wir all diese Anliegen unserem Gott bringen dürfen, denn er ist immer ein Gott, der hört, der so aufmerksam ist auf unser Leben, auf das, was wir sagen. Aber ebenso ist es manchmal die Gefahr, dass wir unseren ganzen Zettel mit unseren Anliegen vor Gott gebracht haben und dann Amen sagen und gehen. Aber darf der Herr auch zu uns reden? Ich denke, manchmal wäre das viel wichtiger zu hören, was er auf dem Herzen hat, es uns zu sagen. Ja, das ist nicht ganz einfach zu hören. Wenn ich manchmal auf meinem Bürostuhl sitze und dann meine Füße auf den zweiten Bürostuhl setze, um mich da ganz gemütlich zu machen, da kommen viele Gedanken. Und die auszublenden, um wirklich da zu sein für das, was der Herr redet. Unsere geistlichen Ohren sind so nicht geschult, weil wir so von einer Flut von Informationen umgeben sind und uns leider oft auch unnötig hineingeben. Es gibt so viele Quellen, die wir nicht schauen müssten. Und doch tut man es und man nimmt Dinge auf ins Leben, die nicht gut sind, die dann oft dem Geist Gottes den Weg versperren, unser Herz wirklich zu erreichen. Und wie wunderbar, wenn es dann geschieht, dass der Herr, wisst ihr, der Herr, unser Retter, unser Erlöser, in unser Leben spricht. Dass er uns ein Stück weit in eine Dimension hineinnimmt, die für uns unseren Verstand, da kommt er nicht mehr mit. Wenn Gott, der Vater, zu dir redet, wie er über dich denkt, wie sein Herz voll ist von Freude über dir und von Liebe und von Güte und von Annahme und von Wertschätzung, so viel, dass du es gar nicht fassen kannst. Ja, Gott, der Vater, ist auch ein Erzieher, natürlich. Und das brauchen wir auch. Das sagt die Bibel so klar und deutlich, manchmal deutlicher, als dass wir es gerne hören wollten. In der Welt, wo man doch eher anti-autoritär erziehen soll. Okay? Ja, Gott meint es gut mit dir und mit mir. Und manchmal, wenn wir auf falschem Wege sind und nicht hinhören, dann muss Gott vielleicht mal etwas vor dich stellen, wo du einfach nicht mehr weitergehen kannst. So in eine Sackgasse. Seid ihr auch schon mal in einer Sackgasse gefahren? Wisst ihr, wie das ist, wenn man mit einem riesigen Camper in eine Straße fährt, wo du denkst, komme ich da je wieder mal raus? Wenn es rückwärts geht, genau, wenn hinten noch drei Autos stehen. Und das ist in Italien nicht so einfach. Die Italiener sind schnell unterwegs. Aber auch mit dem Herrn. Da haben wir noch zu lernen. Okay, ich muss zur Predigt kommen. Dieser Moment, heute Morgen, wir haben es in den Liedern schon besungen und gehört von dir, Andreas. Soll nicht ich hier stehen, sondern der Herr. jede Predigt, die wir in den letzten Wochen gehört haben, sei die von Willi, mach dich auf den Weg, oder von Walter, die Identität, oder von Markus, das Vertrauen, oder von dir, der Glaube zusätzlich, ist ein Reden Gottes in unser Leben. Und ich staune, wenn ich in eure Reihen hineinschaue, wie wenig ein Notizbuch dabei haben und Notizen machen und aufschreiben, was dann Wichtiges sein könnte, das der Herr mir gerade sagt. Ich vermute, ihr könnt das so gut behalten, dass bei der nächsten Hauszelle wir die Zeit verlängern müssen, weil ihr so vieles noch wisst von der Predigt, was in eurem Leben umgesetzt worden ist, dass es keine Notizen braucht. Amen. Aber so ist es eben nicht. Und darum nehme ich mir ein Notizbuch und schreibe mir nicht die ganze Predigt. Das würde mich ablenken, versteht ihr? Wenn ich mich dann so auf das Blatt Papier konzentriere. Aber manchmal ist ein Wort, ein Satz, ein Bibelvers, wo der Herr genau die Hand drauf legt und sagt, das ist für dich. Ich möchte, dass das in deinem Leben Wirklichkeit wird. Wie oft wartet der andere schon da draußen und beraubt uns dem Segen, den wir eigentlich empfangen haben im Gottesdienst. Bin ich zu streng heute Morgen?
Nein.
Gut. Nein, es ist wirklich wahr. Wie schnell wird einem das Wort geraubt? Und wir sind verantwortlich, dass wir es uns nicht rauben lassen, sondern dass wir es bewegen in unseren Herzen, damit Frucht hervorgeht und eine tiefe Veränderung in und durch unser Leben bewirkt wird durch den Geist Gottes. Das wisst ihr alles schon. Ich kann heute Morgen nicht alles sagen, was ich sagen wollte, denn der Geist widersteht mir gerade. Es ist schon einige Wochen her. Es war ein Samstagabend, Gottesdienst hier. Ich habe der Predigt damals die Überschrift gegeben, könnte nicht eine Stunde mit mir wachen. Wisst ihr das noch? Das vergisst man nicht so schnell. Und ich denke, ihr wisst auch, wer das gesagt hat und wann es gesagt wurde. Und an diesem besagten Samstagabend habe ich über diesen Garten Gethsemane gesprochen. Und es war so eine Schwere auf dem Gottesdienst. Ich empfand so eine Last und ich sah in die Augen derer, die da saßen, ich weiß nicht mehr, wer da war. Und ich sah in diesen Gesichtern nur Müdigkeit. Und zwei, drei hatten schon die Augen geschlossen. Ist interessant für einen Pastor. Aber diese Last, die da war, und ich war immer so in meinem Herzen am Diskutieren mit dem Herrn, Herr, was läuft hier ab? Ich begreif's nicht, ich komme nicht nach. Herr, was geschieht hier gerade in diesem Moment? Und ich habe an diesem Abend so Gott gesucht und am Sonntag war es noch schlimmer, dass diese Last noch zugenommen hat und dieses Empfinden. Und ich habe 7 Tage lang Gott bestürmt, Herr, zeig mir, was habe ich hier nicht verstanden? Was habe ich nicht begriffen? Was geschah an diesem Abend? Und dann war wie so, wie der Herr plötzlich spricht und sagt, ich wollte eigentlich nur mein Herz mit euch teilen. Das, was ich in diesem Garten Gethsemane damals für eine Last für euch getragen habe. Was für einen Schmerz ich in meinem Herzen empfunden habe. Ich wollte es doch nur mit euch teilen. Aber die Jünger haben geschlafen. Und wir? Es hat mich so beschämt, dass ich nicht bekommen habe, was Jesus eigentlich mir sagen wollte, mit mir teilen wollte. Ja, es ist so üblich, dass wir ihm unser Herz ausschütten. Das ist auch gut und recht, aber kann er auch uns zeigen, was er denn auf seinem Herzen trägt. Wie hat sich der Vater gefühlt, als er seinen Sohn im Garten Gethsemane sah? Wo er ihn preisgeben musste. Für dich und für mich, für unsere Rettung. Was muss das Vaterherz Gottes zerrissen haben? Es gibt Dinge, die wir in unserem Leben erleben, die gehen sehr tief, gell, Andreas? Die vergisst man nicht so schnell. Und ich kann mich heute noch erinnern, wie es gestern gewesen wäre, wo wir unsere 13-jährige Tochter den Chirurgen übergeben mussten, um eine Herzoperation bei ihr vorzunehmen. Das zerreißt dir das Herz. Du übergibst das Leben deines Kindes Menschen, die nicht vollkommen sind, die nicht perfekt sind. Du weißt nicht, ob du deine Tochter wieder leben siehst. Und es waren 12 qualvolle Stunden, die wir gewartet haben. Bis du dann endlich in die Intensivstation gehen kannst und dieses Kind auf dem Schragen liegen siehst, von oben bis unten aufgeschnitten, mit zig Schläuchen und da tönt es überall. Das zerreißt dir doch einfach das Herz. Aber was hat der Vater im Himmel? Und weißt du, ich frage mich manchmal, findet Gott, der Vater, heute Männer und Frauen in seiner Gemeinde, die Platz haben in ihrem Herzen, etwas von seinem Schmerz mitzutragen für eine verlorene Welt, für Menschen, die zugrunde gehen, die in die Hölle kommen, die nicht gerettet werden, mit ihm diesen Schmerz zu teilen, der uns letztendlich dahin bewegen soll, dass wir zum Himmel schreien, dass sein Reich kommt und sein Wille geschieht, wie im Himmel, so auch auf Erden. Findet Gott diese ernsthaften Beter noch, die ihre Knie beugen und ihre Tränen vergießen, weil da Menschen sterben ohne Rettung? Wir können nicht die Welt retten, das ist mir klar. Aber es geht doch um einen ernsthaften Auftrag. Und der beginnt für mich auf den Knien. Ich bin überzeugt, jeder von uns möchte Menschen gewinnen. Nicht wahr? Jeder möchte doch jemand für Jesus gewinnen. Aber ist es uns wirklich so ernst? Ich bin überzeugt, die Rettung von Menschen beginnt im Gebet. Denn es geht um einen Kampf. Der Teufel gibt doch die Menschen nicht einfach so her, so, ja, kannst du auch noch haben und den kannst du auch noch haben, den habe ich eh schon satt, den kannst du auch noch haben. Nein, wir kennen die Schrift aus Johannes 10, Vers 10. Der Teufel kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu töten. Jetzt, in diesem Moment. Und ich weiß, das kann man einem nicht befehlen, du musst jetzt so beten. Es muss vom Geist Gottes her geschenkt werden, dass wir um diesen Kampf wissen, um diesen Gebetsauftrag, aber auch um diese Autorität, um diese Vollmacht, die Gott uns gegeben hat, als Kinder Gottes, da hinein zu beten und zu binden und zu lösen, so wie die Schrift es uns sagt. Könnt ihr euch noch an das Hannah-Gebet erinnern? Aus 1. Samuel 1. Diese kinderlose Frau, wie hat die gebetet? Herr, wenn du möchtest, ja, dann kannst du mir einen Sohn geben oder was Gott du vorhast. Vielleicht geht's ja, vielleicht geht's nicht. Wichtig ist, mir geht's gut. Na, wie hat diese Frau gerungen um diesen Sohn? Und was für eine Frucht ist daraus entstanden? Ich bete, dass dieser Geist unser Herz erfüllt. Verstehst du? Weil der Herr wartet auf dein Herzensgebet. Ihr Lieben, wer hat schon geweint um eine Stefanie und Florin, dass sie nicht mehr da sind? Die standen vor der Taufe. Wer hat um sie geweint und gerungen, Herr, zieh sie zurück? Wer? Wer hat um meine Malis gerungen? Meine Sandra, mein Titi, mein Bruno. Versteht ihr? Wir geben sie oft so einfach leicht preis. Das kann's doch nicht sein. Amen?
Amen.
Das war zu schwach. Nein, wirklich. Ich mache gern zwischendurch mal zur Auflockerung. Es ist eine absolut grundtiefe Ernsthaftigkeit. Wir sind berufen, Leute. Wisst ihr, wir haben jeden Dienstagabend Fürbittegebet. Jeden Dienstagabend. Von 19 Uhr bis 21 Uhr. Aber wo ist die Gemeinde? Wo ist die Gemeinde? Wir lesen Apostelgeschichte 4, als Petrus und Johannes vom Hohen Rat gemaßregelt wurden. Ihr nehmt den Namen Jesus nicht mehr in den Mund. Sie haben mit dem Tod rechnen müssen. Kurzen Prozess. Und sie wurden wieder freigegeben. Und wohin gingen die zwei? In die Gemeinde. Und sie haben dort alles erzählt. Und was macht die Gemeinde? Einmütig erheben sie ihre Stimmen zu Gott, dem Herr über Himmel und Erde, dem alle Dinge möglich sind. Und sie beten Psalm 2. Und sie rufen, Gott, dass du deinen Arm ausstreckst und uns Gnade schenkst, dass wir in Freimütigkeit das Evangelium verkünden und Zeichen und Wunder folgen. Und sie alle wurden voll des Heiligen Geistes. Ja, Gott wartet nicht auf diese Bitte. Er füllt uns mit Geist, sodass wir mutig und kühn vorwärts gehen können. Nicht kopflos, sondern in Weisheit. Und das beginnt auch da für mich auf den Knien im Gebet. Läuft mir nicht weg. Nein. Ich dachte, die Gemeinde sei soweit, hier in diese Berufung hineinzustehen. Und ich habe gemerkt, sie ist nicht soweit. Und der Herr hat mich zurückgeführt und hat gesagt, nimm das Lukas-Evangelium Kapitel 11, die Verse 1, 2 und Matthäus Kapitel 6, 9 bis 13. Ihr werdet sofort merken, was dort geschrieben ist. Die Jünger kommen zu Jesus, Lukas 11, genau 1, oder Matthäus 6, 9 bis 13. Die Jünger kommen zu Jesus, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Die Jünger kommen zu Jesus und bitten ihn, Herr, lehre uns beten. So wie du betest, so wie der Johannes, der Täufer, seine Jünger gelehrt hat, lehre du uns beten. Und Jesus lässt nicht lange auf sich warten. Und er gibt uns da ein Gebet, das so ein Schlüssel ist für eine geistliche Dimension, die die meisten von uns nicht erkannt haben und nicht verstanden haben. Und wisst ihr was? Der Heilige Geist öffnet dir heute Morgen diese Tür, in diese Dimension hineinzukommen, die dieses Gebet uns offenbaren soll. Und dieses Gebet beinhaltet bei Gott weit mehr, als wir mit unserem kleinen Verstand je fassen können. Unser Herz ist zu klein, um diese Dimension fassen zu können. Aber der Geist Gottes öffnet dir heute Morgen diese Tür, da hineinzukommen. Aber du musst hineingehen. Die Tür ist offen. Aber du musst hineingehen. Und wie gehe ich hinein? Wie gehe ich in diese Dimension hinein, die Gott uns durch dieses Gebet, das kein Geringer als Jesus selbst uns gegeben hat, dann muss es Bedeutung haben. Und zwar mehr, als dass wir denken. Dass wir in diese Dimension hineinkommen, diese Offenbarung dieses Gebetes für dein Leben, für deine Ehe, für deine Kinder, für dein Dorf, für das Montafon, für das Land, für Europa. Psalm 1. Wollen wir das aufschlagen? Psalm 1. Psalm 1, 1 bis 3. Wohl dem, der dem Rat des Gottlosen nicht folgt, der den Weg der Sünde nicht betritt und nicht sitzt, wo die Spötter sitzen. Das hat nichts damit zu tun, dass wir keinen Kontakt mit den Ungläubigen haben sollen. Wir sollen mit allen Menschen Kontakt haben. Aber es bedeutet, wir sollen unser Herz nicht diesem Geist dieser Welt hingeben und für ihn öffnen. Zweiter Vers. Sondern Freude hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachdenkt, bei Tag und bei Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gelingt ihm gut. Wow. Der Heilige Geist öffnet uns die Tür. Er führt uns in alle Wahrheit. Es ist der Geist der Weisheit und Offenbarung, zur Erkenntnis seiner selbst. Dass ihr geöffnete Herzensaugen habt, zu erkennen, was der Reichtum, seine Berufung ist und der überschwängliche Reichtum seines Erbes in den Heiligen ist. Das ist so gewaltig. Aber wir müssen dieses Wort nehmen und darüber nachsinnen, es bewegen, forschen, graben, suchen. Herr, ich komme hinein und ich will diesen Schatz heben, den du da hineingelegt hast in dieses Gebet. Eher kann ich nicht ruhen. Und nachher wirst du erst recht nicht ruhen, wenn du merkst, jetzt geht dein Licht auf. Aber das geschieht oft nicht einfach so, gerade dass es vom Himmel fällt, sondern es geht darum, dass ich es ergreife. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Hey, was beten wir hier? Das kannst du dir nie bewusst sein, wenn du nicht den Anfang dieses Gebetes wirklich verstoffwechselt hast. Alleine, dass wir beten dürfen, Vater, zu diesem ewigen, allmächtigen Gott, der sich uns erbarmt hat, im ganzen Schmutz und Dreck, wo wir waren, hätte auch sagen können, ich schaffe eine neue Erde, neue Menschheit, die sind mir zu schmutzig. Nein, er erbarmt sich unser und er gibt seinen geliebten Sohn. Wir haben das so leicht gesungen, habe ich empfunden hier im Lobpreis. Aber was dieser Weg war für Jesus hin zum Kreuz, das beginnt ja schon im Garten Gethsemane. Das beginnt im ganzen Leben von Jesus. Jesus sagt, wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. Wie kann ich den Vater kennenlernen? Indem ich Jesus kennenlerne. Wie oft betet Paulus, der Vater der Herrlichkeit, der Vater der Liebe, der Vater der Barmherzigkeit, der Vater der Güte. Was muss der Vater für ein Herz haben für dich, dass er dich und mich gerettet hat, dass er gesagt hat, die will ich bei mir haben und ich möchte bei ihnen sein. Ihr Lieben, das ist so eine Dimension, die muss uns von den Stühlen heben. Ja, ich denke immer wieder, ich habe kurz da mal die Krönung des Prinz Charles, da, wie heißt er schon wieder, da in England. Nur so ein paar, ich glaube, es war die Nachrichten, sonst hätte ich es gar nicht geschaut. So, hey, die Leute standen mitten in der Nacht auf, nur dass sie einen Platz hatten, in der Hoffnung, dass er da noch vorbeikommt. Die wussten das nicht einmal. Es war strömend Regen. Wie viel ist uns Offenbarung geschenkt über unseren König, der nicht noch gekrönt werden muss? Der König aller Könige ist und der Herr aller Herren ist. Und ich bete immer wieder, oh Herr, wie der Paulus, gib uns den Geist der Weisheit und Offenbarung, dass dieser Geist, der uns geschenkt ist, der Geist der Sohnschaft, diesen Schöpfergeist, diese Auferstehungskraft in uns das bewirkt, dass in uns wirklich der Himmel aufgeht. Und dann sagt er noch, Vater, unser. Ich dachte, ich sei der Einzige, der privilegiert ist. Das bestimmt nicht ich, er hat gesagt, unser. Und er meint uns, die Gemeinde. Seine Gemeinde. Unser Vater. Das ist das, was uns vereint, das, was uns verbindet. Wir sind Kinder Gottes und er ist unser Vater. Wir sind hineingeboren in die Familie Gottes. In diesen unbeschreiblichen Stand. Und Söhne und Töchter Gottes, mich friert das gerade. Obwohl ich heiß habe. Das ist so eine Dimension und ich kann nur immer wieder beten. Weißt du, das kann man dir mit Worten nicht hineinlegen. Es muss von innen heraus geschehen durch den Geist Gottes. Aber du darfst bitten, oh Gott, ich hänge an dir. Ich will mehr von dir. Ich will alles von dir. Vater unser im Himmel. Da könnte ich wieder so viel darüber sagen. Dieser allmächtige Gott, er thront im Himmel. Wo doch Salomon sagt, als er hineinweihen wollte, den Tempel, aber Gott, der Himmel können dich nicht fassen. Wie solltest du Platz haben in diesem Tempel, der ja nicht klein war? Dieser Gott, der von sich sagen darf, die Völker der Nationen sind wie ein Sandkorn auf der Waagschale. Wie viele Menschen gibt es auf der Erde? 8,4 Milliarden, wie ein Sandkorn. Und doch sieht der Herr, der Vater des Himmels, dich persönlich. Was ist das für ein Gott? Und du bist sein Sohn, seine Tochter, du bist sein Kind. Wo Gott nur Gutes will. Er will nicht, dass du stehen bleibst. Es würde dich die ganze Ewigkeit reuen, wenn du da oben dann begreifst, ich habe nur 2% von dem geholt, was er mir eigentlich gegeben hat. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 23, wenn ihr meine Gebote haltet, dann werde ich und mein Vater kommen und bei euch Wohnung machen. Hä? Gott, der Allmächtige, macht Wohnung bei uns durch seinen Geist. Wie geht denn das? Du bist ein wandelndes Wunder. Nicht nur, weil dein Herz schlägt und weil du einzigartig geschaffen bist, sondern weil Gott, der Allmächtige, der Erlöser, der Geist in dir wohnt. Was ist das für eine Dimension? Weißt du, wenn diese Offenbarung so tief geht, dann wirst du der sein, der sagt, geheiligt werde dein Name. Weil du bestimmt und berufen bist, diesen Gott mit deinem ganzen Leben anzubeten. Weil er würdig ist, dass wir nicht nur unser halbes Herz ihm geben oder ein bisschen, sondern unser ganzes Leben. Trachtet zuerst nach dem Reich der Himmel und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere hinzufallen. Und oft machen wir zuerst alles andere. Und dann, der Herr sagt zu dir, Andreas, er hat seinen Finger auf dein Leben gelegt. Er gibt dir seinen Fingerabdruck. Und er sagt, kümmere dich um meine Anliegen und ich werde die deinen übernehmen. Und er meint damit speziell deine Familie. Er kann es besser. Es ist oft unser Problem, dass wir zu schnell vorwärts springen und die Dinge versuchen zu lösen. Und manchmal kommt es auch gut, aber wenn wir die Lösung Gottes sehen würden, müssten wir sagen, hätte ich doch nur ein bisschen länger gewartet. Hätte ich doch nur auf ihn gehört. Er hat doch die beste Lösung. Er hat den besten Weg. Er hat den besten Plan für unser Leben. Es ist so viel. Und ich wünschte mir so sehr, dass wir mehr davon erfassen können und aufnehmen könnten. Wenn ihr mal Zeit habt, lest wieder mal Johannes Kapitel 17 durch. Das hohepriesterliche Gebet von Jesus. Heilige sie, Vater, in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Vater, nimm uns hinein in diese Dimension der Wahrheit. Der Offenbarung des Himmels. Der Offenbarung dieses Gebetes. Weißt du, ich glaube, Gott möchte in unserem Herzen einen Garten erschließen. Er hat ihn ja schon gekauft, dieses Grundstück. Aber ich denke, dass er noch nicht alle Rechte hat über dieses Grundstück deines Herzens. Er möchte aus diesem Herzensgarten eine Oase seiner Herrlichkeit machen. Er möchte diesen Garten Eden in dir und mir wiederherstellen, der verloren gegangen ist durch die Sünde. Er möchte, dass der Baum des Lebens im Zentrum deines Herzens steht, von dem ein Quellgrund hervorgeht, durch die Kraft des Geistes aus deinem Leben hervorfließt, in übernatürlicher Weise. Er möchte, dass in diesem Herzensgarten von dir wunderbare Bäume stehen, mit wunderbaren Früchten des Geistes. Er möchte, dass du diesen Garten behütest und bestimmst, was da gesetzt werden soll und was nicht. Ich war am Freitag im Garten, es ist ja schön nass jetzt, man kann das Unkraut gut zupfen, wenn man es dann genug früh zupft und nicht einen Quadratmeter umstechen muss, damit man die Wurzel auch wirklich rausbringt. Je schneller wir das Unkraut in unserem Leben herauszupfen, umso leichter bringen wir es raus. Wir können es manchmal nicht verhindern, dass Unkraut da hineinkommt. Aber wenn wir wachen über den Garten, über diesen Herzensgarten, und sofort das Unkraut zupfen und es zum Kreuz bringen und sagen, Herr Jesus, stattdessen pflanze ich da das Gute hinein, das, was von dir kommt. Dein Herzensgarten soll ein solcher Garten sein, seiner Herrlichkeit und seiner Schönheit. Und das geschieht, wenn du beginnst zu verstehen, was Jesus in diesem Gebet uns sagen möchte. Versteht ihr? Dieser Garten ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Jesus sagt, dein Reich komme in mein Leben. Dein Wille geschehe in mir, wie im Himmel, so auf Erden. Das sagt Jesus. Der Vater will diesen Garten Eden in uns schaffen und er möchte da drin leben, in diesem Garten. Er möchte König und Herr sein in diesem Garten. Er möchte das. Er will bei dir wohnen. Und er wohnt schon bei dir. Aber gib ihm alle Rechte an diesem Garten, den er am Kreuz erworben hat. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden in meinem Leben, aber auch in meiner Ehe. Versteht ihr? Meine Ehe soll eine Oase der Liebe und Annahme und Wertschätzung sein. Und ich will das hineinbeten, jeden Tag neu. Und ganz besonders am Muttertag, aber auch morgen und übermorgen. Dass Gottes Kraft in unserer Ehe das gerade macht, was ich nicht schaffe, um gerade zu machen. Wisst ihr, in 1. Mose 1, Vers 2 heißt es, und es war wüst und leer auf der Erde, oder? Es war ein Durcheinander und der Geist Gott schwebte über dem Wasser. Und was geschah dann? Die Margrit weiß es. Es werde Licht. Und der Geist Gottes bekam Arbeit. Und sukzessiv wurde durch diese Durcheinander, durch den Befehl Gottes und durch die Kraft des Heiligen Geistes wiederhergestellt, in eine göttliche Ordnung gebracht. Und genau so läuft es im Leben des Menschen ab, der sein Leben Jesus anvertraut. Gott spricht durch seinen Sohn und der Geist Gottes kommt und bringt Licht in dein Leben hinein, dass du plötzlich Dinge erkennst, die du vorher nicht erkannt hast. Du lebst in einer anderen Welt und verstehst nicht, was die für ein Zeugs haben mit diesem Jesus und mit dem Heiligen Geist und mit Gott. Ja, ist ja gut, mal das Unser Vater zu beten. Aber dann kommst du plötzlich in dieses neue Reich hinein. In dieses Gnadenreich. Wo du merkst, Gott hat mich begnadigt und mich herausgeholt aus diesem Sumpf der Welt und hat mir neues Leben geschenkt. Und dieser wunderbare Geist Gottes bringt jetzt mehr und mehr Ordnung in diesen Garten. Das ist so wunderbar. Er zeigt, was nicht gut ist, dass du es hinauswirfst. Er zeigt dir auch, dass der Baum der Erkenntnis nicht die Lösung ist für deine Probleme. Der kommt auch ganz an den Rand und der soll verdorren, den Baum der Erkenntnis. Und der Baum des Lebens soll das Zentrum sein, aus dem ich das Leben empfange und das Leben im Überfluss. Ja, Reich Gottes komme, Wille Gottes geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, in unseren Kindern. Und da sind, ihr Lieben, ich muss es euch sagen, nicht nur die Mütter verantwortlich, sondern die Väter sind von Gott berufen, dieses Priesteramt gegenüber den Kindern einzunehmen und den Namen Gottes auf sie zu legen. Ich könnte ein Buch schreiben über die Gebete, die wir schon hinaufgeschickt haben für unsere Kinder. In dieser unglaublichen Gnade Gottes durften wir Wochen, Monate, Jahre, Nächte beten. Alle unsere Kinder waren nicht auf dem Weg, von dem wir wussten, dass es der richtige Weg ist. Da kann man verschiedener Meinung sein. Aber wisst ihr, wir dürfen heute diese Frucht ernten, diese Gebete. Und das ist echt, das tut dir so gut, weil, wenn du siehst, es lohnt sich, dass du für deine Kinder betest und diesen priesterlichen Stand einnimmst und das Reich Gottes und den Willen Gottes in sie hineinbetest, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und jetzt die Enkel, natürlich, dass sie die richtigen Ehepartner bekommen, die sind zwar noch nicht so weit, aber ist gut, wenn du so früh wie möglich beginnst. Ja, ist wahr. Das ist so eine zentrale Aufgabe, den wir haben. Und genau den gleichen Auftrag haben wir, für die Gemeinde zu beten, ihr Lieben. Vater unser. Das heißt nicht nur, dass wir zusammen, gemeinsam als Gemeinde zu Gott rufen, sondern wenn ich zu Hause bin, denke ich doch an Ruth oder an Klaus oder an Luz. Der Herr spricht zu dir auch noch, Luz. Er hat für dich auch ein Wort. Das ist das, was uns auch verbindet, wenn wir einander nicht physisch sehen. Das unser, dass wir füreinander eintreten. Und Leute, dass wir ringen um die, die nicht mehr da sind. Die irgendwo eine Abzweigung genommen haben, die sie nicht nehmen sollten. Die nicht gut ist. Dass wir um sie ringen. Um sie ringen. Um sie ringen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, für die Gemeinde. Für das Montafon, in Jesu Namen. Amen. Ja. Die Tür ist offen. Ich werde noch ein paar Mal über dieses Gebet predigen, weil ich solche Dinge erlebe, die möchte ich einfach auch, dass sie in uns allen geschieht. Wirklich in allen. Und das ist Realität, das ist nicht irgendwie eine Erfindung, sondern das ist Gottes Realität durch sein Wort und durch seinen Geist in uns. Siehst du den Garten in deinem Herzen? Schau mal rein. Was findest du da alles? Ja, sofort die Hacke ran an das Zeugs. Ran an das Zeugs. Wir sind dafür verantwortlich, was da wächst. Und der Geist Gottes schenkt das Gelingen. Ich möchte, dass in meinem Herzensgarten nur Früchte des Geistes wachsen und dass die herausleuchten, so dass die Menschen doch sagen, was hat der, was ich nicht habe? Du leuchtest so. Ja, wirklich. Weißt du, wisst ihr, was im 2. Korinther Kapitel 3, Vers 18 geschrieben steht? Das müssen wir noch lesen. 2. Korinther. 2. Korinther 3, Vers 18. Dann schließen wir. 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 18. Wir alle aber sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Nicht wie Mose, die Herrlichkeit, die verging. Wie in einem Spiegel. Und werden in dasselbe Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, ganz so wie der Geist des Herrn wirkt. Das ist das Ziel Gottes. Du sollst, dein Leben soll ein Spiegel sein der Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes soll sich widerspiegeln durch dein Leben. Ich weiß nicht, wie das geht, aber ich sage, ja, Herr. Ja, Herr. Und ich hänge an ihm und sage, Herr, lass mich deine Herrlichkeit schauen. Mose hat das auch gebetet, gell, Kurt? Und Gott ließ seine ganze Güte an ihm vorbeigehen. Lass mich deine Herrlichkeit schauen. Oh, ich kann nicht aufhören zu sagen, Herr, ich habe die Pizza auf dem Teller, aber Herr, ich will deine Herrlichkeit schauen. Was ist diese Pizza wert, wenn ich deine Herrlichkeit nicht schaue? Versteht ihr? Du sollst leuchten von dieser Herrlichkeit, strahlen von dieser Herrlichkeit. Das übersteigt die natürliche Schönheit, David, gell? Deine natürliche Schönheit wird überstrahlt von der Herrlichkeit deines Gottes. Das ist doch, Halleluja. Ja, selbst im hohen Alter, gell, Klaus? Die Herrlichkeit, du strahlst es eh schon aus und die Ruth auch. Also wir haben Nachholbedarf, gell? Aber das ist Gottes Absicht. Gib dich bitte mit weniger nicht zufrieden. Gib dich mit dem Brotkrümel nicht zufrieden. Herr, gibt es heute Brot? Ja, eine ganze Bäckerei. Aber du musst kommen. Ist es teuer? Nein, es ist schon bezahlt. Es ist schon bezahlt. Bist du schon mal in eine Bäckerei gegangen und hast gesagt, ich nehme alles, der Vater hat schon bezahlt. Versuch's mal. Alles ist möglich, dem der glaubt. Ich bin so froh, dass es im Geistlichen anders ist als im Natürlichen, stimmt's? Aber wir müssen es abholen. Wir müssen dieses Brot essen. Wir müssen dieses Wasser trinken. Immer und immer wieder. Halleluja. Seid ihr gesegnet? Ja. Marina. Wir möchten noch ein Lied singen und das soll mein Gebet sein. Für heute, für dich, für die kommenden Tage. Denk dran, du entscheidest, ob du in diese Tür hineingehst, in diesen Raum oder nicht hineingehst. Etwas zu tun ist eine Entscheidung. Es zu lassen ist auch eine Entscheidung. Gott hat uns den eigenen Willen gegeben, dass wir uns hoffentlich für das Richtige entscheiden. Ja, Herr, ich will mir den Psalm 1 zu Herzen nehmen. Und ich will dein Gebet zu meinem Gebet machen, dass es zu einer Offenbarung wird, die alles übersteigt, was ich je gehört und erlebt habe mit meinem Gott. Das sind die Gebete in den Kirchen, wo das Unser Vater gebetet wird, René, dass da so ein Leben hineinkommt, eine solche Offenbarung, dass sie erkennen, was dieses Gebet für eine Bedeutung hat. Dass es da einen gibt, der sein Leben gelassen hat für jeden Menschen, damit sie gerettet werden und zu diesem ewigen, allmächtigen Gott Vater sagen dürfen und einen wirklichen Vater bekommen. Auch wenn du keinen guten irdischen Vater hattest. In dem Vater Gottes ist Heilung, ist Wiederherstellung, ist das Vaterbild, das wir wirklich brauchen und auch unsere Kinder brauchen, unsere Enkel brauchen, dass sie in der Liebe, in der wir wandeln dürfen, doch Gott begegnen dürfen. Wenn ich diesen kleinen Hosli sehe da von euch, das ist so etwas Wunderbares. Der strahlt ja jetzt schon die Herrlichkeit Gottes aus. Ja, warum? Weil ihr so viel in sie hineinlegt, auch eure Mädels. Das ist so wertvoll. Wir können das nur erfassen, wenn wir in der Welt die Kinder sehen, wie sie ausgebeutet sind, missbraucht und es nicht merken und auch die Eltern nicht merken. Wollen wir dieses Lied singen noch? Danke. Marina. Und damit übergebe ich dann dir an.